Börsenradio Network AG.
Das Einzelaktienrisiko da ist sehr hoch. Aus dem Grunde haben wir eben einen diversifizierten, aber fokussierten Index mit 20 Werten geschaffen, sodass Anleger langfristig, glaube ich, aus dem Thema Satelliten- und Weltraumbusiness dann Gewinn ziehen können.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Happold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
Willkommen beim Börsenradio. Hier ist Andy Groß. Space Exploration Technology, Kurs SpaceX, ein Börsengang der Superlative. Elon Musk hat es geschafft, richtig viel Geld einzunehmen. Und jetzt muss er beweisen, dass er auch Geld verdienen kann mit dem Thema Raumfahrt. Und das wird kein leichtes Unterfangen. Wieso? Gehen wir mal zurück in die Geschichte. 20. Juli 69. Neil Armstrong hat als erster Mensch den Mond betreten und dieses ganze Spektakel Mond-Mondlandung hat über Jahre hinweg bis zu 5% des US-Haushalts verschlungen. Unsummen. Ja, man hat ein paar Gesteinsbrocken mitgebracht in den folgenden Missionen. 12 Astronauten waren bislang auf dem Mond. Gar nicht so viel, das war's. Den Namen von dem zweiten Mann auf dem Mond kennt schon kaum noch einer, geschweige denn den des dritten Manns von Apollo 11, der vergessene Astronaut. Also kurzum, Flüge in den Weltraum sind vor allem teuer. Es war seit über 50 Jahren niemand mehr auf dem Mond. Wie kann man damit Geld verdienen? Das wollen wir klären. Zunächst einmal, Thomas, warum ist der Run auf SpaceX so gewaltig? Die Aussicht, 1 Million Menschen auf den Mars bringen zu wollen, kann es ja nicht sein. Das ist ja Kino, mehr nicht.
Ja, also kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen, Raumfahrt fasziniert die Leute generell. Das fasziniert, elektrisiert, du hast es erwähnt, wie damals mit der Mondlandung. Und aus der Technologie, aus der Mondlandung, sind ja viele, viele Technologien, gerade auch die Computertechnologie, entwickelt worden oder war einfach ein Beschleuniger dann auch für Dinge auf der Erde, die wir hatten. Nun im speziellen Fall, jetzt mit dem SpaceX-IPO, kommen, wie gesagt, viele Faktoren zusammen. Die Leute wissen um das Verkaufs-, aber auch Technikgenie Elon Musk, der das einzigartig quasi verpacken kann. Ich sage immer, kürzlich gesagt, das ist Hollywood at its pure. Sowas kann eben nur Amerika, sowas kann Hollywood, wir eher nicht dann. Er bezeichnet auch noch die Raketen als V1, V2, V3, V4. Wer sich mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat, würde dann sagen, das würde in Deutschland zu einer Entrüstung führen oder internationalen Entrüstung, wenn man diese Begriffe, V stand ja im Nationalsozialismus für Vergeltungswaffen, wenn man das nochmal thematisieren würde. Ihm gelingt es aber, alle schauen drüber hinweg, übrigens auch alle sämtliche deutsche Journalisten oder Journalisten, die darüber noch nicht mal darüber berichtet haben oder das eine Fußnote wert war. Und ihm ist es gelungen nun, sein Konglomerat an Unternehmen, also SpaceX, mit dem eigentlich tatsächlich sehr profitablen Starlink-Geschäft, mit dem Satellitengeschäft, das Ganze zieht, das Raketenbusiness, das Startbusiness, aber auch sein Sammelsurium an AI, an KI, Unternehmen wie X, also das frühere Twitter, und seine Rechenzentren mit dem Grok, was wenig erfolgreich war, zusammenzupacken und jetzt unter dieser Philosophie neu zu verkaufen, okay, die Erde ist uns nicht genug, ja, sondern wir gehen in den Weltraum und bauen dort Datencenter, Rechenzentren. Wir haben es ja bewiesen mit der Telekommunikation, dass das funktioniert. Also gehen wir den nächsten Schritt und dann noch zusätzliche Fantasie mit, sage ich mal, jetzt Rohstoffe schürfen auf dem Mond, weiterfliegen auf dem Mars, du hast es erwähnt dann, und es geschickt verpackt, alle instrumentalisiert, Journalisten, Analysten, Börsianer und so weiter, und dann hebt die Sache ab.
Wo befindet er sich? Also du hast gesagt, er ist ein guter Verkäufer, hat aber auch irgendwo einen technischen Hintergrund. Zwischen Fantasie und Megabusiness, zwischen Genie und Wahnsinn, wo segelt Elon Musk da gerade rum?
Er ist da sehr hart immer an der Grenze dessen, das hat er ja immer bewiesen mit Tesla und mit SpaceX. Wenn man sich mit SpaceX näher beschäftigt, ich habe die Bücher auch gelesen, also da gibt es quasi Biografien darüber, über SpaceX, zum Beispiel Re-Entry, also das Buch wieder mit dem Wiedereintritt. Vielleicht hat es der eine oder andere noch eine Erinnerung, vor über einem Jahr, anderthalb Jahren wurde diese Großrakete, die erste Stufe, ist ja wieder zurück auf den Startturm dann quasi, also ein unglaubliches Manöver. Und wenn man sich wirklich mit der Geschichte beschäftigt, dann von SpaceX, muss man sagen, also ich persönlich sage, er hat jeden Dollar und die Mitarbeiter jeden Dollar wirklich verdient, weil das ist wirklich eine harte Nuss, die sie gemacht haben. Nenn nur mal für die Zuhörer ein Beispiel, als sie die erste Startrampe auf dem Gebiet von Cape Canaveral gebaut haben, also wo sonst die NASA-Raketen startet, hat ihm der Verantwortliche gesagt, dann, der zu SpaceX gekommen ist, also ich brauche 1 Milliarde, um so eine Rampe zu bauen. Und man hat gesagt, du kriegst 20 Millionen, also nur ein 50stel dessen. Und sie haben es bewerkstelligt, indem sie auf dem Gelände von der NASA rumgefahren sind und altes Material, also dann Tanks und Startrampenmaterial, sich zusammengeschustert haben, dann aus alten Apollo-Missionen und die ganz günstig eingekauft haben und dann mit dem Sattelschlepper rübergeschleppt haben auf ihr Gelände. Und alle anderen von NASA und von den anderen Raumfahrtunternehmen haben jeden Morgen, wie quasi haben die Mitarbeiter von SpaceX betrachtet, die Leute im Zoo, so quasi, ah, das sind die Irren, die Verrückten, die werden es eh zu nichts bringen. Aber sie haben es gezeigt. Sie haben es gezeigt, dass sie quasi jeden zweiten Tag jetzt erfolgreich eine Rakete hochsenden. Sie haben ein erfolgreiches Business mit dem Satellitenbusiness draus gemacht. Und was Musk schon bei Tesla bewiesen hat, ist, er geht immer ein paar Ebenen voraus, auch in der Bewertung seiner Unternehmen, um sich dann über diese hohe Bewertung das Geld zu holen, damit er diese Fantasie erfüllen kann. Gleiches hat er mit Tesla immer wieder gemacht. Gleiches macht er jetzt mit SpaceX. Hat diese Woche schon eine erste Übernahme jetzt wieder vollzogen mit Cursor, also mit der Programmier-KI-Umgebung dort, Plattform. Da eine große Sache dann. Und es ist nur der Beginn einer weiteren Shopping-Tour.
Aber wie genau hat er das gemacht? Also dieses Shuttle-Programm der NASA, das war ja damals der Versuch, zumindest große Teile von Raketen, von Orbitern wieder zu verwenden, nachdem sie gelandet waren, und so dann Kosten zu senken. Hand aufs Herz, also so wirklich, letztendlich hat es nicht richtig funktioniert. Also da waren ja viele Webfehler dabei. Warum? Warum schafft Musk jetzt etwas, was NASA oder ESA nicht schaffen? Also Kosten für den Weltraumflug nicht nur zu senken, sondern drastisch zu senken. Also jetzt so ein paar alte Tanks von alten Startrampen zusammenzusammeln, das kann es ja nicht sein.
Ja, also weil er an die Sache ganz anders rangegangen ist mit seinem quasi IT Hintergrund, wie er bei Tesla ja auch schon gezeigt hat, er kommt als Außenseiter, als Underdog, er hat sich ja das Raketenthema, ein Raumfahrtthema rein über Bücher beigebracht. Und auf der anderen Seite, sage ich immer, gibt es die, wie man bayerisch sagt, die Studierten, also die Überintelligenten, von denen wir ja in Europa und in Deutschland genug haben oder vielleicht sogar zu viel haben, also von den Verblendeten, von denjenigen, die alles besser wissen. Und so war das eben auch bei der ESA, aber auch bei der NASA. Und bei anderen Raumfahrtunternehmen, die gesagt haben, wir machen das schon seit 50 Jahren so. Wir sind die Etablierten. Wir haben das Wissen sozusagen mit Löffeln gefressen, mehr oder weniger. Wir wissen Bescheid. Und er hat das gechallenged. Und er hat gesagt, ich komme aus einer anderen Ecke. Ich habe nicht die Vita wie ihr. Ich setze ganz anders an. Hat immer limitierte Budgets gehabt. Und ein Grundsatz war von vornherein, die Raketen von Grund auf, von der DNA neu zu bauen mit bereits nach den ersten erfolgreichen Starts hat er auf die nächste Rakete gesetzt und gesagt, so, die muss wiederverwendbar sein. 2 Tage vorher war das Unternehmen kurz vorm Kollaps, denn weil sie keinen erfolgreichen Start hatten. Also ihm ist sofort quasi auf der nächsten Ebene. Er hat ihm jetzt einfach den Blueprint gelegt, auch mit der industriellen Fertigung von Raketen dann die Kosten runterzubringen. Mhm. Was wirklich eigentlich der Faktor ist, und der Unterschied auch zwischen uns, neben dieser vergeistigten Verkopftheit dann und Blockiertheit, die wir in Europa haben, und der Besserwisserei, dann setzen die Amerikaner und er von einer anderen Stelle an, nämlich vom Markt her, dass sie sagen, wie jetzt mit diesem Satellitennetz. Er hat gezeigt, er kann ein erfolgreiches Satellitennetz bauen. Andere haben das nicht gezeigt. Bill Gates war früher mal in Iridium beteiligt, ein Unternehmen, das in den 90er Jahren das schon mal versucht hat, dann Insolvenz hingelegt hat, Milliarden verbrannt hat. Musk hat es jetzt bewiesen und hat gesagt, okay, mein Ziel ist, jeden zweiten Tag eine Rakete hochzuschicken oder gar jeden Tag oder alle 10 Minuten eine, genau um diese Großserienfertigung zu machen. Aber die Nachfrage international nach so vielen Satelliten war gar nicht da oder ist nicht da. Was hat er gemacht? Er hat sich den Markt selber geschaffen. Er hat gesagt, okay, dann baue ich eben dieses Satellitennetz, das schafft mir die Nachfrage, damit ich jeden zweiten Tag oder jeden Tag starten kann. So, das ist die andere Geschichte, vom Ende her zu denken. Und ich habe ja mal eine schöne Biografie über Peter Thiel geschrieben, den Gründer auch von Palantir. Und er sagt auch, du musst vom Ende her denken. Das prägt die beiden, Musk und Thiel, vom Ende her denken wie ein Schachspieler. Und wir Deutsche denken immer vom Anfang an und deshalb gehen so viele Sachen bei uns dann auch schief.
Vielleicht auch so der Ansatz, nicht in Misserfolgen zu denken, sondern das Ganze umzuframen. Ein Misserfolg, das bringt mich in der Lernkurve weiter nach vorne. Es gibt auch noch andere, die in dieser Space-Küche mitkochen. Das sind Russland, das sind China, das sind Indien. Was weißt du über die? Sind das Konkurrenten oder befruchten die sich gegenseitig?
Nun, witzigerweise wollte Musk eigentlich ursprünglich dann mit den Russen kooperieren und wollte sogar von den Russen Raketen abkaufen und Triebwerke, weil bekanntlich die Russen eigentlich eine alte Technologie haben, aber sehr bewährt und immer in der Lage waren, dann auch wenn die Amerikaner ja über Jahre keine Raketen mehr hochschicken konnten, dass sie von Baikonur aus, also von ihrem Weltraumbahnhof, das Ganze durchführen konnten. Also die Russen sind nach wie vor ein Spieler. Jetzt durch den Krieg oder die letzten 2-3 Jahre hat man weniger von den Russen gehört. Dafür umso mehr von den Chinesen, von den Indern, die ja erfolgreich auf dem Mond gelandet sind. Und tatsächlich geht es jetzt darum, also neben der Monetarisierung des Weltalls, auch um die Eroberung des Mondes, dann um sich dort die Rohstoffclaims zu sichern, auch das Wasser zu sichern. Und da gab es eben von den Chinesen auch wirkliche und von den Indern zuletzt in den letzten 2 Jahren tolle Missionen und Manöver, die die Amerikaner nun erstmal auch nachlegen müssen.
Also fassen wir mal zusammen, bevor wir dann quasi zum Höhepunkt kommen, ja, zum Wiedereintritt in die Atmosphäre. Wir lernen jetzt, SpaceX sind eigentlich mehrere Firmen, mehrere Weltraum-Business-Modelle. Das sind zum einen die Raketen. Ja, das ist wahnsinnig teuer, das ist wahnsinnig laut, aber auch da hat sich Musk Gedanken gemacht und ist dort weitergekommen, auch was die Kosten- und Ertragsseite angeht. Es ist Starlink, das sind die Satelliten, es ist das Thema KI, es ist das Thema Rechenzentrum im All. Überall kann man Geld verdienen, teilweise tut er das auch schon gerade mit Starlink. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Goldrausch oder wir unterhalten ja uns oft über KI, gleich auch wieder mit dem Goldrausch. Und da gibt es ja diejenigen, die das Gold suchen, die es schürfen, die eigentlich relativ wenig Geld verdienen, es sei denn, sie haben Glück und finden da die Goldader. Es sind die Schaufelhersteller, die dann da verdienen. Kann man das bei diesem Businessmodell Space und Weltraum, kann man das auch machen? Wer sind da die Schaufelhersteller und in die investieren?
Teilweise schon. Wir haben jetzt eben zum Börsengang dann auch einen neuen Index an den Start gebracht, wo wir diese DNA abgebildet haben. Musk hat ja jetzt schön gezeigt, eigentlich mit dem Rocket Business, also rein mit den Raketen, ist nicht zwingend Geld zu verdienen. Das kann so in der Gemeinkostenrechnung, die wir in BWL viele gelernt haben, das muss nicht unbedingt profitabel sein dann. Ja, das kann sogar leicht im Minus sein. Also wenn man da sich die Gemeinkostenrechnung und den Börsenprospekt von SpaceX anschaut, dann sieht man, dass das Raketen- und das Startbusiness eigentlich ja ein So-Lala-Business ist, jetzt keine großen Verluste macht, aber der tatsächliche Träger, der liegt eigentlich in den Mehrwerten, also in dem Satellitenbusiness. Und das hat uns bewogen, eben den Vontobel Next Gen Satellite Space Economy Index aufzusetzen, damit Anleger jetzt zukünftig eigentlich wir haben 5 Wertschöpfungsketten oder 5 Wertschöpfungsebenen herausgebildet, die aus unserer Sicht für Anleger dann interessant sind, wo die Monetarisierung und der Ertrag dann auch stattfindet. Also das eine sind diejenigen dann tatsächlich, die Hersteller sind, und zwar eben primär auch diejenigen, die Satelliten herstellen, die auch Contractor sind dann auch für die Unternehmen, sowohl Satelliten als auch von den Raketen dann und von der Infrastruktur, die es dazu braucht. Und dann sind es tatsächlich diese Pickel- und Schaufelhersteller, also die Equipment und Komponenten dann auch anbieten. Das sind dann eben auch hochwertige Sensorik-Dinge, Elektronik, Lasertechnologie, die da zum Tragen kommt. Das ist ein Riesenmarkt dann. Wir kennen das ja von Datensendern jetzt, dass dieser ganze Zuliefererbereich dort eine große Rolle spielt. Dann die dritte Ebene sind dann diejenigen, die in der Lage sind, solche Space Data Centers und sogenanntes Edge Computing dann zu bauen. Es gibt ja schon erste Nvidia-Prozessoren, die im All rumschwirren, und auch Unternehmen, die solche AI-Datencenter im All bauen. Alphabet ist auch da vorne mit dabei. Das will ich jetzt nur erwähnen. Alphabet ist auch Teil dieses Indizes, und mit Alphabet profitiert man gleich mehrfach eigentlich vom SpaceX-Börsengang und von dem Thema. Alphabet ist nämlich einer der größten Investoren gewesen oder immer noch bei SpaceX. Der Anteil ist über 100 Milliarden schwer. Da hat Alphabet einen riesen Profit gemacht. Wird man bei den nächsten Quartalszahlen auch schön sehen. Alphabet hat ein eigenes sozusagen Starlink-Projekt für Datencenter im All, arbeitet da auch mit SpaceX, aber auch mit anderen Firmen zusammen. Dann die vierte Ebene sind die Netzwerkbetreiber. Also das sind diejenigen, die solche Netze dann auch betreiben. Da gibt es natürlich weitere wie nur Starlink und die auch dafür sorgen für Breitbandübertragung, Satellitenübertragung. Gutes Beispiel ist ja jetzt aktuell auch die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich glaube, 1970 war die erste Fußball-Weltmeisterschaft damals ja in Mexiko stattgefunden, die dann über Satellit übertragen werden konnte. Ja, früher war es dann so, dass die Filmrollen dann transportiert werden mussten von A nach B, damit wir das in Europa sehen konnten, was in Amerika stattfindet. Das nimmt man ja heute mit einer Selbstverständlichkeit dann einfach wahr. Dann gehören aber auch die Breitband und sogenanntes IoT dazu, das heißt Internet of Things. Ja, und dann eigentlich der fünfte Layer, die Monetarisierer, eigentlich diejenigen, die aus den Daten dann wiederum auf der Erde da Erträge schöpfen. Ich nenne mal zwei Beispiele. John Deere oder Deere, die haben schon seit Jahr und Tag eine Kooperation mit Starlink. Für ihre denkt man, ja, die machen ja Mähdrescher, Traktoren, was soll das Ganze? Ja, eben, das ist Precision Farming, nennt sich das neudeutsch, eben Präzisionslandwirtschaft dann, dass du eben deine Johnnies dann auf dem Feld fahren lassen kannst. Und es gibt dann auch Landwirte inzwischen, die dann im Liegestuhl iPad hängen dann und ihre Traktoren millimetergenau auf dem Feld bewegen können, dank Starlink. Oder anderes Beispiel, Palantir, quasi, die ja ganz wesentlich auch im Ukraine-Krieg involviert sind. Und wir sehen ja jetzt gerade, wird immer wieder gesagt, Ukraine macht Fortschritte. Dann woran liegt es? Liegt zum einen an Starlink und an der Vernetzung, weil die ukrainische Software, quasi Kampfsoftware und Verteidigungssoftware, durch Palantir quasi empowered wird, verstärkt wird dann und damit quasi auch Ukraine einen Vorteil hat im Moment gegenüber den Russen dann. Ja.
Boah, das ist also so in der Nutshell. Ich habe immer versucht, da mitzuschreiben. Also fünf verschiedene Ebenen mit einzelnen Unterpunkten. Da kommt also einiges zusammen, was dieser Next Generation Satellite Space Technology Index abdeckt. Brandneu, wann ist der an den Start gegangen? Wann geht der an
den
Start?
Der ist schon am Start und man kann den Index also jetzt ohne Probleme jetzt inzwischen kaufen. Ja, also man kann einfach nochmal, ich wiederhole es nochmal, eben von Tobel Next Gen Satellite Space Economy Index, wichtig, nicht Technology, sondern Economy Index an die dann und den findet man eben auf den Seiten von Markets von Tobel dann oder durch, ja, dann dort idealerweise auf der Seite und wir können auch noch kurz die WKN vielleicht da durchgeben, also die WKN, die ISIN vielmehr, die ISIN lautet DE, dreimal die 0, VY7BBE7 oder die WKN VY7BBE.
Werden wir also auch unter diesem Beitrag noch einmal verlinken.
Nochmal wichtig an der Stelle, dann Anlegern die Botschaft mitzugeben, nicht auf diese kurzfristigen Hypes dann zu gehen oder auf Einzelaktien, gerade in dem Raumfahrtbereich, wenn man da denkt, auch ein kleinerer Player dann oder der ein oder andere Start geht schief, wie zuletzt bei der Raumfahrtfirma von Jeff Bezos, die ja dann explodiert ist dann und die Startrampe auch stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Gleiches kann natürlich bei SpaceX passieren, kann bei anderen Unternehmen passieren. Deshalb das Einzelaktienrisiko da ist sehr hoch. Aus dem Grunde haben wir eben einen diversifizierten, aber fokussierten Index mit 20 Werten geschaffen aus dem Universum von 100, das wir regelmäßig eben überprüfen, updaten dann, sodass Anleger da eigentlich langfristig, glaube ich, aus dem Thema Satelliten und Weltraumbusiness dann Gewinn ziehen können.
Thomas Rappold, unser Weltraumexperte, wie wir heute festgestellt haben. Danke dir fürs Interview.
Danke, Andi.
Mehr im Blog bei von Tobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.